Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zu Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Work Life Rebels. Ich bin euer Host Elisabeth Topinke und ich freue mich, dass ich heute wieder mit einer Kompaktfolge für euch da bin. Das Thema heute ist vielleicht ungewöhnlich und sehr speziell, aber weil ich es punktuell immer mal wieder in den Interviews angesprochen habe und merke, dass es da auch immer Nachfragen dazu gibt, will ich heute mit euch über das große Thema Au-pairs sprechen. Ist bestimmt nicht für jeden die allumfassende Lösung, aber aus meiner Sicht eine Möglichkeit, die vielleicht manchmal unterschätzt wird und die ich zumindest mal so ein bisschen beleuchten möchte, damit ihr für euch eine Entscheidung treffen könnt. Ist das was für euch oder könnte das vielleicht auch eine Lösung für jemanden sein, den ihr kennt? Einleiten möchte ich das Ganze natürlich wie immer mit ein paar Zahlen und stelle auch diesmal die Zahl der Folge nach vorne, nämlich den Gender Care Gap. Da gibt es gleich die große Zahl dazu. Und abschließen möchte ich nach dem Thema Au-pair dann mit dem Buch Jobcrafting von Ranghild Struss. Also wieder eine volle Episode für euch. Ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr die Kompaktfolgen findet und wünsche euch schon mal eine weiterhin schöne, frohe Vorweihnachtszeit. Der Gender Care Gap. Das ist ja so ein Wort, das wir alle schon ganz oft gehört haben, aber vielleicht gar nicht ganz genau wissen, was sich da eigentlich drunter verbirgt. Vielleicht mal die Ergebnisse meiner Recherchen. Das ist verhältnismäßig gut dokumentiert und ja, es gibt sehr, sehr viele zuverlässige Studien dazu. Von der Statis über das Bundesministerium für Familie, Frauen und Senioren, aber eben auch noch Studien von verschiedenen Industrie- und Handelskammern und so weiter. Also da gibt es viele Studien, die das ganz genau nachweisen. Und der Kern dessen ist, dass es in Deutschland immer noch so ist, dass Frauen mehr unbezahlte Sorge- und Care-Arbeit leisten pro Woche als Männer. Und zwar ganze 9 Stunden pro Woche mehr. Also ein Arbeitstag, bisschen mehr als ein Arbeitstag pro Woche mehr Sorge- und Care-Arbeit bei Frauen. Übersetzt aufs ganze Jahr und viele Wochen sind das deutlich mehr Stunden, die Frauen quasi on top zur bezahlten Arbeit übernehmen. Und was ich spannend finde, das ist unabhängig davon, ob sie in Vollzeit erwerbstätig sind oder nicht. Das heißt, dieser Gender Care Gap gilt allgemein und nicht nur für Teilzeit- oder Elternhaushalte. Am Tag sind das dann etwa 1 Stunde und, 16 bis 19 Minuten, je nach Studienlage. Hochgerechnet auf alle Tage ergibt sich damit ein gravierender Mehraufwand von unbezahlter Arbeit, der sich über Monate und Jahre summiert. Und das ist natürlich gerade relevant für Frauen, die in Vollzeitjobs arbeiten, die zusätzlich Kinderbetreuung, Haushalt und Organisation übernehmen. Spannend finde ich aber auch, dass selbst in Haushalten ohne Kinder ein Care Gap entsteht. Auch da leisten Frauen unbezahlte Arbeit in einem größeren Umfang als Männer. Das ist nicht ganz so gravierend dann sind es nicht 9 Stunden, aber es ist trotzdem ein Überhang bei den Frauen. Insgesamt, wenn man sich die Kombination aus Erwerbs- und Sorgearbeit pro Woche anguckt, haben Frauen damit eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 45,5 Stunden und Männer eine Wochenarbeitszeit von 44,5 Stunden. Insgesamt finde ich das tatsächlich erstaunlich, dass die Kombination aus Erwerbsarbeit plus Sorgearbeit dann doch nur bei einer vollen Arbeitswoche mit Überstunden liegt. Aber ich finde das ganz spannend, sich mal mit den Zahlen zu beschäftigen, um das ein bisschen besser einschätzen zu können. Denn in diesem Bereich, wie viel unbezahlte Arbeit nach Arbeitsbereichen gibt es denn pro Woche, bin ich noch ein bisschen tiefer eingestiegen. Und dieser Teil unbezahlte Arbeit nach Arbeitsbereichen eben wieder über alle Leute hinweg, für alle Personen ab 18, sind bei Männern ungefähr 20 Stunden in der Woche und bei Frauen 29. Und da sind Tätigkeiten dabei, wie zum Beispiel das Zubereiten von Mahlzeiten, Hausarbeit in der Küche, Instandhaltung von Haus und Wohnung, Ändern und Pflege von Textilien, Einkaufen, Haushaltsorganisation, Gartenarbeit, Pflanzen- und Tierpflege, Bauen und handwerkliche Tätigkeit, Betreuung, Pflege und Unterstützung von Haushaltsmitgliedern, Ehrenamt und freiwilliges Engagement, Unterstützung anderer Haushalte und Wegezeiten im Zusammenhang mit unbezahlter Arbeit. Ihr seht also auch dieser Bereich, was ist denn eigentlich unbezahlte Arbeit, den darf man sich ruhig nochmal angucken, denn zum Beispiel dieses Thema Ehrenamt oder Wegezeiten hatte ich persönlich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Spannend finde ich die Dimension. Also 20 Stunden pro Woche unbezahlte Arbeit bei Männern, 29 bei Frauen. Denn das ist ziemlich genau der Arbeitsumfang, den ein Au-pair in Deutschland leisten darf. Sie dürfen nämlich bis zu 30 Stunden in der Woche arbeiten. Und auch deswegen heute dieser Care-Gap von 9 Stunden, die Frauen pro Woche mehr an Care-Arbeit leisten als Männer, als Einleitung. Was wir uns vielleicht zusätzlich noch angucken können, ist das Thema, wenn du Vollzeit arbeitest und Familien- und Pflegearbeit übernimmst, dann hast du, wenn du dir anguckst, 20 Stunden, 29 Stunden Care-Arbeit, natürlich eine extreme Überlastung. Wenn der Schnitt an Arbeit in Deutschland eben bei diesen 44 oder 45 Stunden liegt und damit bei Frauen und Männern gar nicht mehr so unterschiedlich ist, dann ist natürlich jemand, der in Vollzeit 40 Stunden arbeitet und dann noch die durchschnittlich unbezahlte Arbeit von 20 bis 29 Stunden da on top bekommt, der ist dann wirklich ordentlich überlastet. Und deswegen eben die Idee, hier mal so ein bisschen hineinzugucken und zu gucken, wie man sich ein Unterstützungsnetzwerk aufbauen kann. Mein Appell, ein Au-pair, eine Haushaltshilfe, externe Betreuung ist kein Luxus, sondern häufig eine Notwendigkeit, um Überlastung zu vermeiden und die Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und Privatleben zu ermöglichen. Es ist sicher nicht für jeden das richtige Modell, aber ich berichte mal ein bisschen, wie wir das so machen und was ich in den letzten Jahren dazu gelernt habe. Und ihr könnt euch ja mal überlegen, wie das bei euch passen könnte. Vielleicht zur Einordnung, was wir an Erfahrungen gemacht haben und aus welcher Perspektive ich euch das Thema Au-pair jetzt näher bringe. Wir haben aktuell unser zweites Au-pair und es ist ehrlicherweise aber der dritte Au-pair-Vertrag, den ich schon ausgestellt habe und quasi das dritte Au-pair, dem ich eine Zusage ausgesprochen habe. Allerdings erst, und dann seht ihr auch ein bisschen, wo manchmal die Herausforderungen liegen, das zweite, das tatsächlich bei uns auch angekommen ist. Und ich möchte jetzt so ein bisschen durchgehen mit euch über die Hauptfakten rund um Au-pairs, gehe immer wieder so ein bisschen auf die grundsätzlichen Regeln ein und erkläre dann, wie wir das ganz konkret machen. Bildet euch eine Meinung, schaut mal, ob das was für euch ist. Vielleicht erstmal der Überblick. Was sind denn die wichtigsten Fakten? Ein Au-pair ist eine junge Person zwischen 18 und 26, die für 6 bis 12 Monate in einer Gastfamilie lebt. Das Ziel ist ganz offiziell der kulturelle Austausch, gar nicht primär die Kinderbetreuung. Meistens kommen Au-pairs auch tatsächlich aus Nicht-EU-Staaten, aber es gibt auch immer mal wieder welche aus EU-Staaten. Als Gastfamilie bietet man Zimmer, Verpflegung, Taschengeld und die Integration in den Alltag. Warum wir uns entschieden haben, ein Au-pair zu holen, ist tatsächlich fast ein bisschen zufällig. Wir haben ein kleines Apartment, das immer vermietet war. Der Mieter hat dann gekündigt und wir haben uns überlegt, naja, wollen wir jetzt nochmal vermieten oder steht nicht eigentlich jetzt sowieso in Kürze die Schule an, mit für mich immer großen Sorgen, was das ganze Thema Betreuung angeht. Und deswegen haben wir uns entschieden, einfach auch um persönlich schon mal Erfahrungen zu sammeln, bevor quasi der Ernstfall Schule und schwierige Betreuungszeiten dann ganz akut wird, mit Au-pairs Erfahrungen zu sammeln. Deswegen haben wir jetzt mittlerweile das zweite Au-pair. Und Ziel für uns war neben dem ganzen Thema, wir brauchen ordentlich Unterstützung im Haushalt, in erster Linie eine begleitende Entlastung für den Elternteil zu schaffen, der gerade alleine ist mit 2 Kindern. Jetzt werden einige von euch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wie kann das denn so anstrengend sein mit 2 Kindern? Das ist mir auch alles klar. Es gibt Leute, die haben noch sehr, 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 sehr viel mehr Kinder. Aber bei uns ist einfach die Erfahrung, als einer alleine auf ein Kind aufzupassen, ist definitiv weniger anstrengend, als auf 2 Kinder aufzupassen, die unterschiedliche Interessen haben, in unterschiedliche Richtungen wollen. Und deswegen dieses Thema, einfach jemanden dabei zu haben für all die Situationen, in denen das eine Kind den Saft umkippt, das andere Kind aber dringend auf die Toilette muss und da Unterstützung braucht, das macht einen großen Unterschied aus. Plus eben das Thema ordentlich Unterstützung im Haushalt und für uns tatsächlich auch eine Möglichkeit, so sehen wir das zumindest, um große Fernreisen, die wir jetzt gerade mit kleinen Kindern bestimmt nicht machen und wir vielleicht auch nie wieder machen werden, wenn man sich das ganze Thema Klimawandel mal so anguckt, um diesen kulturellen Austausch trotzdem hinzubekommen und damit in Länder zu reisen, quasi in dem jemand aus dem Land kommt, um uns nahe zu bringen, wie die Kulturen sind, wie das Essen ist, wie die Regeln sind, um trotzdem Erfahrungen zu sammeln. Und das ist wirklich echt eine Bereicherung. Auch für die Kinder, die sehen, dass Diversität und Menschen, die ganz unterschiedlich sind, eben Teil des Alltags ist, auch wenn das in unserer kleinen Ingenieursbubble ehrlicherweise meistens gar nicht so der Fall ist und wir einen super homogenen Freundeskreis haben. Da bringen die Au-pairs definitiv Diversität rein. Was sind denn jetzt offiziell die Voraussetzungen als Gastfamilie? Also, um ein Au-pair anstellen zu können und auch einen offiziellen Arbeitsvertrag für das Au-pair ausgeben zu können, braucht man mindestens ein Kind unter 18 Jahren im Haushalt, ein eigenes Zimmer für das Au-pair. Die Familie muss Deutsch oder eben die Landessprache, aber in Deutschland gilt da natürlich Deutsch, als Muttersprache sprechen. Und die Familie muss auch die Bereitschaft mitbringen, das Au-pair zu integrieren und es nicht nur als Arbeitskraft zu sehen. Was ich ergänzen würde, ist, ich glaube, nach den Erfahrungen, die ich so gemacht habe, würde ich ein Au-pair tatsächlich nur dann mir holen, wenn das Au-pair auch ein eigenes Bad hat und wenn das Zimmer groß genug ist, um da vielleicht auch eine Couch und einen kleinen Fernseher unterzubringen. Einfach, weil die Erfahrung zeigt, dass es schon schön ist, auch für alle, wenn Rückzugsmöglichkeiten bestehen und man sich auch mal aus dem Weg gehen kann und zumindest eben auch für Eltern dann doch wichtig ab und an mal Pärchenzeit möglich ist. Wie sieht es mit den Arbeitszeiten und Aufgaben aus? Also, Au-pairs dürfen maximal 30 Stunden pro Woche arbeiten und Babysitten, also auch das Warten vor dem Babyfon, ist offiziell Arbeitszeit. Dafür würde man den Babysitter ja auch bezahlen. Es darf keine pflegende Tätigkeit sein und auch es dürfen keine haushaltsfremden Dienstleistungen sein. Aber erlaubt sind alle Themen, die mit Kinderbetreuung zu tun haben und mit den Kindern zu tun haben. Leichte Hausarbeiten, also Aufräumen, Spülmaschine, Kinderzimmer aufräumen, kleine Einkäufe. Nicht erlaubt ist Putzen auf Profiniveau, Gartenarbeit und eben Pflege. Bei uns ist das so, dass die Au-pairs tatsächlich, und das auch mit Ankündigung, das sage ich vorher immer, verhältnismäßig viel Haushalt übernehmen. Also sie machen die komplette Wäsche, sie kümmern sich um das Geschirr, Spülmaschine ein- und ausräumen, mit der Hand abspülen. Sie kaufen einmal in der Woche auf dem Markt ein, kochen einmal in der Woche das Familienabendessen, decken den Frühstückstisch, decken den Abendtisch und wischen dann zum Beispiel auch nach dem Abendessen den Tisch ab oder saugen nochmal die Krümel weg unterm Tisch und räumen abends immer einmal das Spielzeug weg. Das sind so die Haupttätigkeiten von der Haushaltsseite. Und sie sind eben immer dabei, quasi wenn einer von uns mit den Kindern unterwegs ist. Natürlich auch, wenn wir Familienausflüge machen, aber dann ist es eigentlich keine Arbeitszeit. Sie gehen also zum Beispiel auch einfach mit zum Kindertouren. Das ist so eine typische Situation für mich, wo es einfach gut ist, wenn zwei Erwachsene da sind, weil dann die Kinder sich entscheiden können, auf welche Turngeräte sie gerade gehen wollen und sich nicht vorher einigen müssen. Das ist einfach ein bisschen schöner für die Kinder, wenn jeder einen Erwachsenen hat und es entstresst ehrlicherweise auch die Situation, wenn man alleine mit zweien ist. Es ist doch immer ein bisschen mehr Konfliktpotenzial. Au-pairs machen bei uns tatsächlich nicht das vollständige alleine auf die Kinder aufpassen über längere Zeiträume. Also was sie schon machen, wenn das gut klappt und wenn sich alle aneinander gewöhnt haben, ist so Übergangszeiten abdecken, mal 20 Minuten, bis ich zum Beispiel von der Arbeit zurückkomme, mein Mann aber schon losgefahren ist mit dem Großen zum Training. So eine kurze Übergangszeit, das machen wir auch, wenn einer von uns im Homeoffice arbeitet und das kranke Kind zu Hause ist, dann mit dem Kind spielen, das Kind betreuen. Solche Situationen, auch mal mit einem Kind eine Pizza abholen, aber so 3 Stunden aufpassen, während wir gar nicht gut verfügbar sind. Das machen wir tatsächlich nicht, weil wir bisher tatsächlich noch kein Au-pair hatten, das für meine vielleicht auch sehr hohen Ansprüche, aber ausreichend Deutsch gesprochen hat. Mir ist es dann immer wichtig, dass ich das Gefühl habe, das Au-pair kann auch einen Krankenwagen rufen oder sich so verständigen, dass sie wirklich versteht, was die Kinder haben. Und dieses Sprachniveau haben wir tatsächlich bisher noch nicht erreicht. Meine Bedingung war immer für so 3 Stunden alleine, quasi wenn wir wirklich eine Date Night haben, müsste das Au-pair für mich vorher einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben und den verstehen. Und ich melde jetzt aktuell einfach keinen Au-pair zu einem Erste-Hilfe-Kurs an, bei dem ich weiß, dass sie irgendwie nur 10% dessen versteht und mitnimmt. Das ist mir dann auch, das wäre dann ja auch irgendwie Verschwendung. Deswegen diese reine, ganz alleinige Kinderbetreuung, die vielleicht in vielen Familien der ganz, ganz große Teil ist, der ist bei uns gar nicht so das Thema. Und das ist auch nicht der Teil, bei dem ich die größte Entlastung brauche, sondern in erster Linie eben dieses ganze Thema Wäschegeschirr, das mich abendelang beschäftigt hat. Und das ist jetzt einfach aus meinem Kopf. Und die Abende gehören wieder mir für Sport, für diesen Podcast, für andere Themen, die ich einfach gerne mache. Gemeinsame Routinen haben wir auch aufgebaut, indem das Au-pair zum Beispiel wie so einen Stundenplan, Wochenarbeitsplan hat, mittlerweile auch einen Einarbeitungsplan, wo dann drin steht, Tätigkeit ist beigebracht und ausreichend erklärt. Au-pair hat es unter Anleitung schon mal gemacht und Au-pair übernimmt die Tätigkeit ganz alleine. Da hilft ehrlicherweise auch ChatGPT, um solche Arbeitspläne in ziemlich kurzer Zeit auch in verschiedenen Sprachen ganz gut zu erstellen. Wie funktioniert jetzt die ganze Seite Vertrag, Vermittlung, Visum? Also, Au-pairs haben in Deutschland meistens einen Standard-Au-pair-Vertrag. Da gibt es eine Vorlage von der Bundesagentur für Arbeit, die man mit einmal ganz kurz googeln sofort findet. Das ist ein PDF-Formular, das man wirklich relativ easy ausfüllt. Da stehen die Aufgaben drin. Deswegen habe ich auch als Annex immer diesen Wochenarbeitsplan. Es steht drin, wie viel Arbeitszeit das ist. Das sind bei uns in der Regel eben 25 Stunden. Wir reduzieren das ein bisschen. Wie viel Freizeit ist, wie viel Urlaub und wie viel Taschengeld. Das Taschengeld der Au-pairs sind 280 Euro. Aber zu den Kosten kommen wir gleich auch noch mal genauer. Das Visum ist tatsächlich unterschiedlich schwierig. Also aus Nicht-EU-Ländern brauchen Au-pairs ein Visum. Und es gibt Länder, in denen das gerade gut funktioniert und Länder, in denen das gerade nicht so gut funktioniert. Das ändert sich auch immer wieder. Das heißt, da so ein bisschen am Ball zu bleiben und auch immer mal wieder die Fühler auszustrecken, vielleicht dazu auch mal eine Agentur zu fragen, die da ja ganz nah dran sind, das kann ich sehr empfehlen. Um ein Visum als Au-pair zu bekommen, müssen die Au-pairs Deutsch auf dem Niveau A1 nachgewiesen haben. Das machen sie meistens per Goethe-Zertifikat. Sie müssen die Altersbeschränkungen erfüllen, also zwischen 18 und 26 sein. Und sie müssen einen Arbeitsvertrag vorweisen können. Außerdem braucht man dann noch so ein paar weitere Dokumente, eben wie zum Beispiel die Bescheinigung, dass schon eine Versicherung abgeschlossen ist. Und man braucht einen Auszug aus dem Melderegister, um nachzuweisen, dass in der Familie tatsächlich Kinder leben. Die Bearbeitungszeit von so einem Visum dauert echt mindestens einen Monat. Manchmal auch 3 Monate und es gibt Länder, in denen es wirklich auch gerade größere Probleme gibt, wo Au-pairs dann auch nicht kommen können, weil das Visum nicht geklappt hat. Deswegen sich dazu informieren, das macht schon total Sinn. Grundsätzlich, wie kommt man an Au-pair? Also Au-pairs werden im Grunde vermittelt und es gibt da 2 grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal gibt es sogenannte Full-Service-Agenturen, die dann meistens eine Partneragentur in verschiedenen Ländern haben, die vor Ort dann auch schon Au-pairs so ein bisschen vorselektieren, manchmal auch briefen, manchmal auch deren Bewerbungsunterlagen ein bisschen aufhübschen, teilweise verfälschen. Da stehen dann Sachen drin, die gar nicht mehr ganz so zutreffend sind. Da muss man ein bisschen gucken. Und es gibt Matching-Plattformen, wie zum Beispiel au-pairworld.com. Das ist im Grunde wie so ein großes Facebook für Au-pairs, nur dass die gastgebende Familie dann ein bisschen was dafür bezahlen muss, um mit den Au-pairs auch tatsächlich chatten zu können. Da können Au-pairs sich selbst eintragen, ein Profil erstellen und dann eben per Chat mit den Gastfamilien in Kontakt treten, um rauszufinden, ob das passt. Dann führt man in der Regel sowohl mit den möglichen Au-pairs, die einem eine Agentur zur Verfügung stellt, das sind dann eben deutlich weniger, oder mit denen, die man über eine Matching-Agentur gefunden hat, führt man mehrere Gespräche, meistens irgendwie WhatsApp-Video-Anruf, das klappt irgendwie immer am besten. Lernt sich kennen, tauscht sich aus. Ich habe da mittlerweile so ein paar Fragen, die mir wichtig sind. Können die Au-pairs schwimmen? Können sie Fahrrad fahren? Was kochen sie so? Ich frage auch wirklich so ein bisschen genauer ab, wie die Haushaltsgeräte zu Hause aussehen, denn bis auf ein Bügeleisen kann meistens eigentlich keiner was bedienen. Die Geräte hier, da muss man sich drauf einstellen, sind völlig unbekannt und man muss wirklich anfangen bei, wie bedient man die Waschmaschine, wo macht man den Herd. Was ich am Ende besser finde, Agentur oder Matching-Plattform, kann ich gar nicht hundertprozentig sagen, denn ich habe mit beidem jetzt Erfahrungen. Mein erstes Au-pair habe ich bei einer Matching-Agentur gefunden und hatte da den riesen Vorteil, da hatte ich einen kurzen Zeithorizont, für den ich das Au-pair wirklich haben wollte, weil ich da mal 4 Wochen alleine war mit den Kindern, unbedingt vorher ein Au-pair haben wollte. Und da war für mich der riesige Vorteil, dass es einfach unglaublich viele Au-pairs gibt, die auf diesen Matching-Agenturen-Seiten registriert sind. Also man hat dann damit auch eine große Menge an Au-pairs, die eben in dem Zeitraum verfügbar sind, die vielleicht auch schon einen Termin bei der Botschaft haben und damit relativ schnell nach Deutschland kommen können. Das ist ein Riesenvorteil. Der Nachteil bei den Matching-Agenturen ist eben so ein bisschen, erstens ist es aufwendiger, dann mit den Leuten zu chatten. Da sind dann auch Profile dabei, die eigentlich schon was gefunden haben, die sich dann gar nicht melden. Und man wird auf der anderen Seite auch zugeschmissen mit Au-pairs aus Ländern, wo die Not besonders groß ist. Zum Beispiel werde ich aus Madagaskar immer überschwemmt, wo es einfach sehr, sehr, sehr viele gibt, die eben nach Deutschland wollen, weil da andere Länder wie zum Beispiel Frankreich dann eben zum Beispiel auch keine madagassischen Au-pairs mehr aufnehmen. Was ich jetzt festgestellt habe, die Agentur, das geht dann schon ein bisschen zügiger, denn beim zweiten Au-pair habe ich dann gedacht, jetzt ist das dann doch einmal schief gegangen, denn mein zweites Au-pair sollte über eine Matching-Agentur kommen und er hat mir dann aber 5 Tage vor der geplanten Einreise tatsächlich abgesagt, hatte schon Visum, hatte schon Flugtickets, ihr Vater hat die Ausreise verboten. Und das ist so ein bisschen der Vorteil dann wieder der Agentur. Bei so einer Matching-Plattform konnte sich das Au-pair selbst anmelden, ohne große Kosten, also auch ohne groß mit ihren Eltern drüber sprechen zu müssen. Und offensichtlich war das in dem Fall dann auch tatsächlich dringend nötig, mit den Eltern drüber zu sprechen. Um bei einer Agentur gelistet zu werden, müssen die meistens eben schon bei der Partneragentur im Land durchaus ganz schön Geld bezahlen. Das heißt, die Au-pairs, die da bei Agenturen registriert sind, haben ein höheres Commitment, das auch wirklich durchzuziehen. Wie gut man das dann findet, diese Vorselektion, die dann ja auch irgendwo so ein gewisses, ja, schon wieder mit gewissen Privilegien einhergeht, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich hadere gerade noch so ein bisschen mit mir, ob ich beim dritten Mal jetzt nochmal eine Agentur nehmen würde oder eine Matching-Agentur, denn die Kosten sind schon auch sehr unterschiedlich. Also bei AuPairWorld.com zahlt man für so ein 3-Monats-Abo 120 Euro. Bei einer Agentur ist man bei 650 bis 800 Euro dabei. Und im Vergleich zu dem Taschengeld eines Au-pairs von 280 Euro empfinde ich persönlich die Gebühren einer Agentur, vor allen Dingen für den Service, den sie bieten, dann doch als extrem hoch. Allerdings kam eben dieses Thema Vorselektion damit, was natürlich dazu geführt hat, dass ich mich mehr darauf verlassen konnte, dass mein Au-pair auch tatsächlich kommt. Deswegen Pro und Contra, Licht und Schatten. Ich kann gerade noch gar nicht ganz genau sagen, was ich beim dritten Au-pair machen werde. Wenn ihr da Erfahrungsberichte habt und noch was beisteuern könnt, dann meldet euch dazu gerne bei mir. Das Thema Kosten und finanzielle Rahmenbedingungen. Taschengeld für Au-pairs sind 280 Euro im Monat. Verpflegung und Unterkunft müssen gestellt werden. Man braucht eine Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung. Die kostet ja so 40 bis 60 Euro im Monat. Unsere kostet, glaube ich, ziemlich genau 35. Also da liegt man vielleicht auch ein bisschen drunter. Den Sprachkurs fürs Au-pair muss man bezahlen oder sich da zumindest an den Kosten beteiligen von bis zu 70 Euro im Monat. Da gibt es zum Beispiel Online-Sprachschulen extra für Au-pairs, die, das finde ich dann sehr praktisch, monatsweise auch schnell verfügbar sind, auch in den Ferienkurse haben und eben auch am Vormittag Kurse haben, weil die meisten VHS und sonstigen Kurse sind ja doch abends und da wird bei uns zumindest das Au-pair dann eben auch gebraucht und kann dann nicht so gut noch verschiedene Sprachkurse machen. Gute Erfahrungen habe ich aber auch damit gemacht, zusätzlich so einen Integrationssprachkurs in Präsenz anzubieten. Da gibt es hier in Paderborn tatsächlich kostenlose Angebote. Also ich war überrascht, aber da genauer hinzugucken, das lohnt sich auf jeden Fall. Die Kosten für die Fahrt zum Sprachkurs, also mit dem ÖPNV, muss man auch bezahlen. Manche Familien beteiligen sich am Handy, das haben wir auch schon gemacht, oder zahlen, das machen wir gerade zum Beispiel jetzt noch 35 Euro im Monat extra als quasi Beteiligung an den Gebühren für den Hinflug. Denn den Flug bezahlen die Au-pairs eigentlich selbst. Genau, mit diesen ganzen Themen und was man dann so an Kosten hat, kommt man, glaube ich, auf 700 bis 800 Euro im Monat fürs Au-pair. Das ist im Vergleich zu einer Haushälterin, die fest angestellt ist, dann schon verhältnismäßig günstig. Das nächste Thema, Integration, Kultur und Alltag. Wichtig zu wissen, ein Au-pair ist wirklich Teil der Familie, ein Familienmitglied und wird auch so behandelt. Das heißt, das Au-pair nimmt teil an allen gemeinsamen Mahlzeiten, wenn man am Wochenende irgendwo hinfährt, wir fahren mit dem Au-pair in den Urlaub und es ist schon auch natürlich ein bisschen emotional load, der da mitkommt. Die Au-pairs haben Heimweh, das ist ein ganz schöner Kulturschock und sich da irgendwie auch ein bisschen mit einzufühlen und denen auch den Weg in Deutschland zu bereiten, indem man bei Behördengängen hilft, dann wollen die meistens auch ganz gerne bleiben, also hilft beim ganzen Thema, wie bewerbe ich mich denn, wie finde ich denn da jetzt was, das ist schon sehr wichtig. Eine Balance zu finden aus Nähe und Distanz ist auch entscheidend, das gelingt uns, würde ich sagen, jetzt ganz gut, weil wir einmal in der Woche so ein kurzes Gespräch haben, wenn ich im Homeoffice bin, in der Mittagspause, spreche ich mit dem Au-pair immer einmal die Woche durch und gucke, wo sie gerade so steht, einmal bei den Themen, die übergeben werden, bei den Arbeitsthemen, aber auch, wo ist sie mit ihren Lebensthemen, also wie steht es mit dem ganzen Thema Bewerbung, wie ist sie mit den Sprachkursen zufrieden, hat sie Anschluss gefunden und so weiter. Unerwartet sind auch ein paar Dinge, um das vielleicht mal einzuordnen. Also ich war schon überrascht, zugegebenermaßen hätte ich es vielleicht kommen sehen können, aber was da an kulturellen Rahmenbedingungen noch mitkommt, die ich nicht so erwartet hätte. Also unser erstes Au-pair zum Beispiel war aus Indien und wie schüchtern sie dann war und wie zurückhaltend und wie schwierig es für sie war, ihre eigenen Grenzen aufzuzeigen und damit auch völlig unmöglich, Kindern Grenzen aufzuzeigen und alleine auf Kinder aufzupassen, das hätte ich nicht unbedingt gedacht. Also damit auch einfach zu rechnen, dass das passieren kann, würde ich empfehlen. Wie ich damit umgehe, Nach 3 Monaten, wenn die Au-pairs drin sind, wenn sie also alle Haushaltsgeräte bedienen können, wenn sie so den für mich Basisteil an Arbeit übernommen haben, ziehe ich einen Schlussstrich und sage, was jetzt nicht klappt, das wird in den nächsten 9 Monaten dann auch nicht mehr klappen und wir einigen uns dann, wenn ein paar von den Dingen, die ich eigentlich haben wollte, nicht klappen, eben zum Beispiel alleine auf Kinder aufpassen, auf andere Dinge. Also dann macht das Au-pair eben zum Beispiel noch das Bügeln dazu oder flickt Kleidung oder hilft auch mal bei der Gartenarbeit. Das sind so die Dinge, die wir dann für uns als Lösungen finden. Und meistens sind die Au-pairs dann auch tatsächlich sehr dankbar, dass man ihnen Optionen anbietet. Also wenn sie eben zum Beispiel unser Lastenrad dann halt einfach nicht bedienen können, mit dem Verkehr am Ende hier nicht klarkommen und damit die Kinder nicht mal eben zum Sport bringen können, dann sind sie auch ganz froh, wenn man ihnen Alternativen anbietet. So, vielleicht so als letzter Block Chancen und Grenzen und mein Gesamtfazit. Also, ein Au-pair ist ein junger Mensch, der definitiv Perspektivwechsel und Vielfalt reinbringt, der ehrlicherweise auch die ein oder andere führungstechnische Herausforderung mitbringt, viel direkter geführt werden muss, als man das so, oder als ich zumindest das so im Beruf gewohnt bin, der aber eben auch mit anderem Essen, anderen Erfahrungen, einem anderen Alter, einem ganz anderen Aussehen. Jetzt gerade haben wir auch eine andere Religion. Sehr, sehr, sehr viel Vielfalt reinbringt. Ich spreche jetzt gerade mit meinem aktuellen Au-pair Französisch. Das ist für mich wunderbar. Also ganz viele Erfahrungswerte, die einen persönlich wirklich weiterbringen. Es ist auch, hätte ich gar nicht gedacht, ein wirklich gutes Smalltalk-Thema. Also wirklich ein Thema, das viele interessiert und dann irgendwas eben erzählen zu können über Kerala in Indien oder über Ruanda. Das ist schon auch irgendwie ganz spannend. Da merke ich immer, wenn ich darüber erzähle, dass es da großes Interesse dran gibt. Und das Au-pair ist halt auch einfach maximal flexibel, weil ihr genau die Prioritäten setzt. Ihr sagt, wofür ihr das Au-pair braucht und könnt dann eben auch umpriorisieren. Jetzt ist Kind krank angesagt, dann steht natürlich die Wäsche und das Geschirr und alles andere. Das geht bei einem Babysitter so nicht, das geht bei einer Haushälterin so nicht. Die haben alle noch ihre eigenen Prioritäten, ihr eigenes Leben. Diese maximale Flexibilität eines Au-pairs, die ist schon wirklich besonders. Gleichzeitig eben auch Invest auf der eigenen Seite. Es gibt dann durchaus auch mal ein paar Konflikte, die man lösen muss. Aber wie gesagt, ich finde, da wächst man menschlich und persönlich. Deswegen insgesamt für mich eine sehr gute Möglichkeit, einmal Entlastung in den Familienalltag zu bekommen, und zwar auch in großem Stil Entlastung, insbesondere eben für uns auf der Haushaltsseite, Vielfalt ins Leben zu bekommen, Perspektivwechsel ins Leben zu bekommen. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass das, also zumindest für mich, so eine erfüllende Tätigkeit ist, jemandem auch den Start in Deutschland zu ermöglichen. Das ist viel direktere Integrationshilfe und viel direkterer Social Impact, den man da hat, als eben über Engagement in Verbänden. Das ist schon sehr unmittelbar. Man beeinflusst das Leben von einzelnen Menschen ganz extrem. So viel vielleicht als Gesamtfazit zum Thema Au-pair. Wenn ihr da mehr Fragen dazu habt, meldet euch gerne bei mir. Ich packe euch da eine Zusammenfassung davon in die Shownotes und auch ein paar Links dazu, wo ihr noch mehr Informationen zu Au-pairs findet. Am Schluss habe ich natürlich auch wieder eine Buchvorstellung für euch. Die Folge hier wird gerade schon ein bisschen länger als gedacht, aber Au-pairs sind einfach ein großes Thema. Trotzdem möchte ich euch analog zu den Themen, die wir bei den Kompaktfolgen haben, auch noch ein Buch vorstellen. Und zwar geht es heute um das Thema Jobcrafting. Ich möchte das Buch vorstellen, wie Sie mit Jobcrafting Ihre Arbeit wieder lieben lernen, von Ragnhild Struss. Und ihr denkt jetzt vielleicht, das hat Jobcrafting mit Au-pairs zu tun. Aber ich finde, dieser Ansatz des Jobcrafting, vielleicht übertragen auf das Thema Lifecrafting, passt halt auch super auf den Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks mit Au-pair. Denn auch da, ihr habt es ja gemerkt, tastet man sich so vor, guckt immer, was klappt, nimmt gut an, was klappt und ändert, was nicht klappt. In dem Buch von Ragnhild Struss geht es darum, dass es vielen Menschen irgendwann so geht, dass sie merken, der Job passt nicht mehr so richtig. Aber Jobcrafting ist eben ein Weg, nicht sofort zu kündigen, sondern den eigenen Job so umzugestalten, dass er wieder zu den eigenen Stärken, Werten und Bedürfnissen passt. Und das Buch ist dabei nicht irgendwie total abgehoben ideologisch, sondern konkret und alltagsnah. In 5 Schritten stellt Ragnhild Struss vor, wie man seinen Job eigentlich umgestalten kann. Der erste Schritt ist die Standortbestimmung. Wo stehe ich eigentlich? Also müssen wir erstmal rausfinden, was machen wir? Welche Aufgaben mache ich jeden Tag? Was davon macht mir Spaß? Was kostet Kraft? Welche Stärken bringe ich ein? Und wo passt mein Job zu meinem Leben und wo nicht? Das Klingt so einfach, aber auch das merke ich zum Beispiel bei mir selbst und im Mentoring, das ist gar nicht mal so einfach. Also dahin zu gucken ist wichtig. Der zweite Schritt ist, die Bedürfnisse zu klären. Also was brauche ich wirklich? Hier geht es um die Frage, was brauche ich, damit Arbeit für mich stimmig ist. Also Fragen rund um das Thema Inner Work zu klären. Welche Werte sind mir wichtig? Welche Arbeitsweise tut mir gut? Was fehlt mir gerade am meisten? Eher Ruhe, Autonomie, Austausch, Sichtbarkeit. Und viele Menschen merken dann erstmal, nee, mein Job ist gar nicht grundsätzlich falsch. Er ist nur vielleicht nicht exakt so gestaltet, wie ich ihn brauche oder hat sich verändert und Dinge, die ich brauche, sind nicht mehr so da. Der dritte Schritt ist dann, Spielräume zu erkennen. Also zu erkennen, wo habe ich denn jetzt auch Einfluss? Und da wird Jobcrafting spannend. Denn jeder Job hat mehr Spielräume, als wir so denken. Das können große sein oder kleine, zum Beispiel beim Thema Aufgaben neu priorisieren, Abläufe vereinfachen, Termine anders legen, Zusammenarbeit bewusst gestalten, Stärken sichtbarer machen oder sich für bestimmte Projekte melden, die besser passen. Also eine Brücke zwischen der Reflexion und der Veränderung schaffen. Der vierte Schritt von fünfen ist dann das eigentliche Umsetzen. In kleinen Schritten, aber mit einer klaren Wirkung. Es geht ums Tun, aber ohne Druck. Also auch ein kleiner Hebel, ein kleiner Schritt kann schrittweise Veränderungen bringen. Das können dann so Themen sein wie: Ich übernehme künftig montags nicht mehr das Teamprotokoll, dafür leite ich die Projektplanung. Oder ich tausche mich einmal pro Woche bewusst mit einer Person aus, die mir gut tut. Oder ich räume mir morgens 90 Minuten Fokuszeit ein. Klingt klein, aber machen den Job gleich leichter, sinnvoller, motivierender und sind ehrlicherweise auch super Maßnahmen, die man jetzt so zur Reflexion zum Jahreswechsel mal für sich überdenken und vielleicht auch umsetzen kann. Der fünfte Schritt ist wahrscheinlich der schwierigste, wie immer, in allen Change-Prozessen, aber da geht es um das Thema Dranbleiben. Struss sagt, Jobcrafting ist kein Einmalprojekt, sondern eine Haltung. Unser Leben verändert sich immer, unser Job verändert sich immer und wir uns aber auch, unsere Bedürfnisse auch. Das heißt, wir müssen diese Schleife des Jobcrafting auch regelmäßig durchlaufen, regelmäßig eine Standortbestimmung machen. Passt mein Job noch zu mir? Wenn nicht, was kann ich anpassen? Und das finde ich mit dem stärksten Teil des Buches, diese Botschaft, die ja für mich auch in dem Work-Life-Rebel-Konzept so entscheidend ist. Wir müssen nicht darauf warten, dass Organisationen uns den perfekten Job bauen, sondern wir können jeden Tag etwas tun. Deswegen Jobcrafting an sich für mich eine unglaublich wichtige und grundsätzliche Fähigkeit. Und dieses Buch, das kann ich so sagen, ist eine echt gute Anleitung, auch verhältnismäßig ausführlich, realistisch geschrieben und trotzdem eben mit praktischen Beispielen. Die Selbstreflexion steht ganz stark im Fokus und das Ganze wird auch wirksam, denn die Schritte muss man dann ja doch irgendwie auch umsetzen. Am Schluss, und das ist für mich auch besonders wichtig, steht eines meiner Lieblingszitate und Ranglin Struss nimmt es nochmal auseinander, nämlich Love it, change it or leave it. Ich bin ja so eine, die dieses Thema immer groß über sich schreibt, das auch hier so auf einem Klebezettelchen am Schreibtisch stehen hat. Und ich merke persönlich immer, dass ich mich bei dem Thema change it manchmal auch einfach frage, wie lange kann man change it denn eigentlich betreiben, bevor man sagen muss leave it? Und genau da macht Ranghild Struss am Ende nochmal den Punkt. Sie sagt, Jobcrafting heißt nicht, dass man sich endlos optimieren muss. Nicht jeder Job kann passend gemacht werden oder sollte das auch. Und da ist eine Frage oder ein Zitat aus diesem Buch, das ich besonders gut finde. Jobcrafter brauchen Kraft. Ohne Kraft kein Crafting. Das ist ein Kernsatz, der für mich da vieles auf den Punkt bringt und der mir auch eben so ein bisschen eine Perspektive aufgezeigt hat, wenn man diesem Love it, change it or leave it Motto so weit folgt. Also dieses Thema, bringt es mir mehr Energie, als ich reinstecke oder ist das eben dauerhaft vielleicht auch ein Punkt, der die eigene Selbstfürsorge zerstört und dann auch wirklich zu sagen, nein, jetzt crafte ich nicht mehr, jetzt wechsle ich. Das ist der Abschluss, den sie am Schluss bringt. Loslassen, weitergehen, neu anfangen. Dieses Buch kann ich sehr empfehlen. An der Stelle danke an Smaro Sideri, die mir das Buch über LinkedIn hat zukommen lassen, nachdem sie Ranghild Struss für ihren tollen Podcast Attraktive Arbeitgeber gesucht interviewt hat. Und ich habe sogar eine persönliche Widmung von Ranghild Struss in meinem Exemplar. Das freut mich sehr. Ein Buch, das ich absolut empfehlen kann. Jetzt hoffe ich, dass ihr mit den Themen Care-Arbeits-Gap 9 Stunden pro Woche, Au-pair als mögliche Unterstützung bei dem Thema, um eben diese riesige Unterscheidung im Care-Gap ein bisschen abzumildern und Jobcrafting als Ansatz sowohl im Job als auch im Leben ordentlich was mitgenommen habt aus dieser Kompaktfolge. Ich wünsche euch wieder 2 wunderschöne Wochen. Ich wünsche eine ruhige und friedliche Zeit und freue mich natürlich wie immer, wenn ihr 2 Freunden diesen Podcast empfehlt, denn persönliche Empfehlungen sind einfach das Allerwichtigste. Wenn ihr noch auf der Suche seid nach Weihnachtsgeschenken, dann denkt dran, wenn ich euch ein Buch empfohlen habe, auch wirklich nochmal die Affiliate-Links in den Shownotes zu nutzen. Da bekomme ich dann einen kleinen Anteil des Erlöses von dem Buch meistens, das ich empfohlen habe und kann damit eben zum Beispiel diesen Podcast betreiben. Dafür ein herzliches Dankeschön. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Eure Elisabeth.